Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Max Oppel mein Name. Hallo zusammen. Auch in der DDR gab es Autodesigner und Ingenieure mit Leidenschaft jenseits von Trabant und Wartburg. Über das Rovomobil aus den 70er Jahren zum Beispiel kann man eigentlich nur staunen. Flügeltüren, Sportwagensilhouette, versenkbare Scheinwerfer. Also dieses Ding sieht fast aus wie eine Designstudie von Porsche. Dabei entstand es an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle, gebaut in einem Hinterhof. Und Bewunderer gab es damals wie heute.
Es wurden zwei Exemplare gebaut. Ne? Eins in den 1970er Jahren in Rot und dann dieses hier 1981 dann nochmal in Weiß.
Das ist der Wagen, ja.
Das ist der Wagen, den wir haben.
Mit Flügeltüren.
Mit einem herkömmlichen Motor allerdings, also fachsimpeln über dieses Rovomobil aus Halle. Außerdem das Besondere daran, es war mit seiner Kunstharzkarosse extrem leicht, aerodynamisch und dadurch spritsparend. Und einer der beiden Prototypen, die dabei herauskamen, fährt tatsächlich heute noch durch die Gegend. Der Künstler Moritz Götze ist Mitherausgeber eines Bandes über dieses Rovomobil und jetzt bei uns im Kompressor. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, Götze, Rovomobil. Also erstmal, woher kommt dieser seltsame Name?
Der ist abgeleitet durch diese, das ist ja eine Glasfaserkarosse, die gegossen wurde auf ein Gipsmodell und diese Matten, diese Glasmatten, die kommen von Rovo irgendwie und da ist dieses Wort dann entstanden, dass das sozusagen ein Rovomobil ist, also das sind Rovomatten oder sowas.
Und daran wird schon deutlich, dass es eben ein anderer Baustoff ist, der das Ganze eben so leicht macht. Diese beiden Ingenieure damals, Eberhard Scharnowski und Klaus Arndt, wollten ja eigentlich ursprünglich Flugzeuge bauen, ultraleicht Segelflugzeuge. Wieso sind die eigentlich dann doch zum Auto gekommen?
Naja, die haben ja Flugzeugbau studiert und sind dann über ihren Professor Günter Weber, der dann an die Kunsthochschule Burg Giebichenstein gekommen ist und dort so Grundlagenstudium für naturwissenschaftliche, ingenieurtechnisches Verständnis gelehrt hat. Da haben die sozusagen dann Segelflugzeuge konstruiert. Aber das war ja in der DDR das Problem, dass in den 60er Jahren nach dem Mauerbau alle nach dem Westen wollten und dass es irgendwie relativ viele Fluchtversuche gab und dass auch dann noch über den RGW, dieses damalige Wirtschaftsverbund zwischen den sozialistischen Ländern, der Flugzeugbau auch in anderen Ländern war. Und da das eine Gefahr war, dass irgendwelche Flugzeuge bauen, sind die dann wirklich die Modelle in der Nacht- und Nebelaktion in den Ende der 60er Jahre dann zerstört worden.
Also dieses Material ist ja leicht, ansonsten ist das Auto aber ein Sammelsurium von Teilen anderer Autos, also Chassis vom VW Käfer, soweit ich weiß, und dann diverse andere Teile, Windschutzscheiben vom Wartburg und so. Also wie ging das überhaupt zusammen, noch dazu dann mit einer Zulassung am Ende für den Straßenverkehr?
Naja, man muss ja erstmal sagen, dass die sozusagen... Die hatten dann keine Möglichkeit mehr, also keine Flugzeuge. Und dann haben die sich sozusagen auf das Auto konzentriert. Damals war ja auch die Erdölkrise und der Trabant und der Wartburg, die waren ja auch relativ unökonomische Autos, da sie auch nicht sehr windschnittig waren. Wobei eben an der Hochschule das Problem nicht so auf Interesse gestoßen ist. Also die haben zwar an der Hochschule für Kunst und Design gearbeitet, aber haben das privat gemacht. Und da war das natürlich ganz praktisch mit einer VW-Bodenplatte. Der Käfer hatte damals eine Bodenplatte, auf der man einfach auch eine andere Karosse setzen konnte. Und dann mussten die natürlich sehen, an was die alles rankommen, um sozusagen so eine optimale Witzschnittigkeit herzustellen.
Kann ich mir vorstellen. Also die DDR hat ja auch Mangelwirtschaft bedeutet. Also wie schwierig war es, dieses spezielle Material zu bekommen und auch zu bezahlen?
Na, ich glaube, mit den Glasfaser und den Epoxidharzen, das war nicht so kompliziert, weil der Bezirk Halle, in dem die Hochschule ja war und die gelebt haben, ist ja der Chemiebezirk gewesen. Also wo das alles sozusagen in Hülle und Fülle hergestellt wurde. Und da war wahrscheinlich das größere Problem, so eine VW-Bodenplatte von einem Käfer zu besorgen. Aber sie selber waren VW-Käferfahrer, ich glaube im Baujahr 1947. Und Naja, dann haben die dann einfach angefangen. Also ich denke mir mal, in der DDR war ja doch immer sehr vieles improvisiert. Und ich glaube, das Hauptproblem war dann, einen geeigneten Arbeitsraum zu finden, wo man das umsetzen konnte. Und das war eben hier so im Zentrum von Halle, wirklich im Zentrum in so mittelalterlichen Hausstrukturen, die schon einfielen, die zum Teil auch gar nicht mehr jetzt stehen, haben die dann dieses Rowohnmobil gebaut. Und Prämisse war auch, dass es zum Schluss, dass es so groß ist, dass es zum Schluss auch aus der Tür passt.
Dass man es aus der Tür überhaupt rausfahren konnte oder
tragen. Seitlich tragen.
Also, wo Sie eben gesagt haben, dass der Staat da misstrauisch war, wenn irgendwelche Gefährte hergestellt wurden, betraf das tatsächlich nur die Flugzeuge und wurde dieser private Autobau dann ja vom Staat, von der Partei irgendwie beäugt oder ging das oder wurde sogar gefördert?
Na, gefördert wurde da nichts. Das war eine Privatinitiative und bei Autos, das hat ja nicht wehgetan und irgendwo mussten ja auch die Leute ihre Kreativität hinlenken. Dass, wenn man sich das Buch anguckt, was ja wirklich ein tolles Fotobuch ist, wo man sieht, wie provisorisch man an so einem Projekt rangegangen ist, kriegt man natürlich auch mit, warum dieses Land zum Schluss zusammengebrochen ist. Weil Arndt und Scharnowski waren zwei talentierte Ingenieure voller Tatendrang, die mit den Füßen gescharrt haben und die mussten dann in irgend so einen dreckigen Hinterhof irgendwie selber was basteln, um sich selbst zu verwirklichen. Und es gab keine industriellen Strukturen, die sozusagen so eine Kreativität aufgenommen haben für was Vernünftiges.
Also Sie haben ja die Bilder angesprochen. Ich fand spannend, also einmal sieht es ja aus wie ein Sportwagen, dieses Rowohnmobil, war aber ja keiner, auch von der Motorisierung her nicht. Ich weiß gar nicht, ob welche Geschwindigkeiten das erreicht hat. Vielleicht wissen Sie das.
Das weiß ich nicht, aber das wird wahrscheinlich so etwas über 100 gewesen sein. Das war ein VW Käfer. Und die Prämisse war auch nicht, dass es ein Sportwagen werden sollte, sondern die Prämisse war, es sollte so einen geringen Luftwiderstand wie möglich haben, damit es so sparsam wie möglich ist. Und es sollte familientauglich sein und eben über diese Glasfaserkarosse eben auch sehr stabil sein.
Gut, also es sieht aber wie gesagt sehr, sehr sportlich aus und ich hatte in Ihrem Buch auch gelesen, dass auch westlicher Autokonzerne, namentlich BMW, daran interessiert war.
Naja, die haben über eine DDR-Autozeitung, wo das besprochen wurde, davon mitbekommen und haben sich dann offiziell an Arndt und Scharnowski gewendet und die konnten natürlich nicht offiziell einfach als Hochschullehrer dann da zurückschreiben. Das war ja in der DDR sowas alles reglementiert und dann haben die irgendwie dahin geschrieben, an wen die sich in der DDR wenden sollen und um mit denen zusammenzukommen. Und ich glaube, dann war einfach bei BMW das Interesse nicht so groß. Ich glaube, die haben da einfach das mitbekommen und wollten mal nachfragen, wie die das gemacht haben oder waren neugierig.
War dann doch eine Stufe zu amateurhaft, aber immerhin hat es ja gereicht dafür, dass diese zwei Prototypen produziert wurden und auch für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Einen gibt's noch, der fährt auch tatsächlich noch rum. Bevor wir zu dem kommen, was ist mit dem anderen passiert?
Na, Scharnowski ist ja dann nach der Wende dann auch noch zu BMW gefahren, um das Auto zu zeigen und konnte da auch nochmal im Windkanal einen Test machen und dann wurde das auch nochmal mit ausgestellt oder er hat es mit integriert in die Ausstellung, wo die Burg Giebichenstein, also die Kunsthochschule nach der Wende, die erste große Ausstellung in München hatte, stand das vor dem Museum und er ist dann damit auch nach Wolfsburg gefahren und die hatten Interesse an dem Auto, weil das eben auf einer VW-Bodenplatte ist und eben diese spektakulären CW-Werte hatte und das ist jetzt im VW-Automuseum.
Das ist natürlich toll, da kann man sich das anschauen. Allerdings habe ich noch nicht ganz verstanden, warum es dann eigentlich nicht in Serie ging. Also war das denn DDR-Behörden dann doch zu
naja,
wild?
Man muss Behörden, das, der Trabant, das lief, alles eine neue Entwicklung oder noch ein zusätzliches Auto hätte ja sozusagen alle Ressourcen in diesem kleinen Land gesprengt. Ich meine, die bei Wartburg oder bei Trabant gearbeitet haben, die hatten bestimmt auch irgendwelche Ideen, wie man das besser machen konnte. Aber dazu war dieses Land ökonomisch nicht mehr in der Lage, grundlegend was besser zu machen. Das hat einfach ab den 70er Jahren auf allen Löchern gepfiffen und ging dem Ende entgegen.
Aber individuell war eben doch was möglich und dementsprechend, was ist mit dem jetzigen Rowohnmobil? Wie fährt denn das überhaupt?
Naja, das waren ja Arndt und Scharnowski, die eben sich jeweils ein Auto gebaut haben und Scharnowski hat ja sein ans VW Automuseum verkauft und Arndt hatte das noch und das hat dann eben der Sohn von Scharnowski hat das dann bei ihm erworben und restauriert und fährt damit eben jetzt so auf Autotreffen und manchmal auch so rum. Und ich glaube, das stand auch in diesem Jahr länger in einer Ausstellung in Zwickau im Automuseum.
Und das hat weiter eine Zulassung, also auch sicherheitsmäßig und so.
Naja, es basiert ja auf einer, letztendlich ist ja nur die Karosse eine andere. Der Boden und das ganze Technische mit Motor und Getriebe ist ja alles ein Käfer. Und ein Käfer-Oldtimer darf man auch fahren.
Wunderbar. Die Rovomobil-Story, ein hallischer Beitrag zur Automobilgeschichte, das ist erschienen in der Reihe Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte, Band 50. Das passt eben auch zur Fertigstellung dieses ersten Rovomobils 1974, also genau vor 50 Jahren. Wunderbarer Jahrgang übrigens 1974. Moritz Götze hat uns diese Geschichte dahinter erzählt. Vielen Dank.
Bitteschön.